Herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit, ein Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist Elena Engels und ich träume von einer Generation von Frauen, die ihr Haupt erheben und voller Freude und Leichtigkeit in ihre Berufung hineinkommen. Dieser Podcast soll dich ermutigen, in Herausforderungen erbauen und dir Hoffnung schenken. Mit einem Blick auf Gottes Herrlichkeit wünschen wir uns für jede Frau, dass sie diesen Gott begegnet, der sie liebt, sie gewollt hat und ihr den Blick für Schönheit in ihrem Leben schenken will. Wir glauben an die Bibel. Wir halten Jesus Christus hoch und wissen, dass wir unseren Wert nur in ihm finden können. Gott will und wird in deinem Leben Durchbrüche schaffen. Davon sind wir überzeugt. Und deshalb laden wir dich herzlich ein. Höre rein und sei ermutigt. Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Elena Engels und vor mir sitzt die liebe Valentina.
Nein.
Hallo Valentina. Wir haben schon vorhin das Thema aufgenommen, Konkurrenz. Also bei Gott gibt es keine Konkurrenz. Und in dieser Podcast-Folge möchten wir sehr gerne auf Stolz eingehen und auf Selbstgerechtigkeit. Mhm. Und dazu habe ich eine Stelle aus der Bibel mitgebracht, aus Lukas 15, Vers 25 bis 32. Da geht es um die Geschichte mit dem verlorenen Sohn. So ist die Überschrift. Und eigentlich geht es aber nicht nur um den verlorenen Sohn, der seinen eigenen Weg gegangen ist und dann wieder zurückgekehrt ist, sondern auch um den anderen Sohn, der beim Vater dauerhaft war und trotzdem merkt man, da hat irgendwas nicht gestimmt. Und ich möchte erstmal diese Stelle vorlesen und dann können wir ja nochmal ein bisschen mehr tiefer darauf eingehen. Also Lukas 15, Vers 25 bis 32. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was da sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir, und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten, und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Gabe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und Verlorenes ist gefunden worden. Und ich finde an dieser Stelle so beeindruckend, dass wir ja ganz viele Predigten hören über den verlorenen Sohn, über den liebenden Vater auch mittlerweile, was ich wirklich sehr, sehr gut finde. Denn in dieser Stelle geht es ja eigentlich um den Vater, wie er handelt, wenn seine Söhne ja nicht so handeln, wie sie eigentlich sollten. Wenn sie das Haus des Vaters verlassen oder auch sich im Haus des Vaters befinden, all seine Gebote niemals übertreten haben und trotzdem nicht erkannt haben, wer der Vater wirklich ist.
Ja.
Diese Stelle finde ich einfach so beeindruckend, weil sie mich so angesprochen hat. Ich finde es einfach so interessant, wie er zu seinem Vater spricht, wie wütend und neidisch er ist auf das, was dann quasi sein jüngerer Bruder erhalten hat. Er aber, der doch immer beim Vater war, hat das niemals erhalten. Und der Vater hingegen spricht und sagt, alles, was mir gehört, steht auch dir zu. Du kannst es jederzeit nehmen. Warum hast du es nicht getan? Und das spricht, finde ich, mich so an, weil ich glaube, da finden wir uns als Christen sehr oft wieder.
Absolut. Ich finde, was an dieser Stelle nochmal sehr bemerkenswert ist, er wurde zornig, der Sohn. Er wurde zornig und ging weg. Und als er zurückkam, um in das Gespräch mit dem Vater zu gehen, sagt er zu ihm, ich habe doch alle deine Gebote gehalten. Ich habe doch alles getan, was du wolltest. Und das zeigt mir wieder diese Werksgerechtigkeit. Ich tue doch alles für dich. Mhm. Wieso ist das denn so anstrengend? Guck mal, ich habe doch alles. Ich habe doch eifrig habe ich für dich geeifert. So würde Elia das formulieren. Weißt du, eifrig habe ich für dich geeifert. Gott, ich habe mein Ganzes, mein Alles. Ich tue doch alles für dich. Aber die Motivation wird im Vorfeld bewusst und gezeigt. Und das ist Zorn. Und die Bibel spricht so oft davon, zürnt nicht. Weil es geht nicht darum, dass wir nicht mal ärgerlich werden, dass uns Dinge nicht mal zornig stimmen dürfen. Aber hier geht es um eine Herzenshaltung von Zorn, die sagt, ich habe zu wenig, mein Vater sieht mich nicht, du behandelst mich ungerecht, Vater, du behandelst mich ungerecht. Guck mal, ich halte alles ein, ich tue alles, was du willst, ich pflege alles, ich mache alles. Und ganz ehrlich, wie oft begegnet uns genau das? Ich habe mich am Anfang gefragt, okay, warum erzählt Jesus das Gleichnis denn so? Und weshalb gibt es überhaupt diese Geschichte von diesem zweiten Sohn, der, also da gibt es ja nicht nur eine einzige, nicht nur ein Bibelvers und nicht mal ebenso beim Vorbeigehen so, das so gestreift und überhaupt nicht über den Sohn gesprochen. Ich finde, da hast du recht, dass wir viel, viel mehr aus diesem Gleichnis über diesen zweiten Sohn, über den stolzen Sohn sprechen sollten, weil wir oft, wenn, also Christen in einer Tendenz, wenn wir jahrelang mit Gott unterwegs sind, wir haben eine Tendenz, im Hause des Gottes zu sein, im Hause unseres Vaters zu sein, alles für ihn zu tun, aus Werksgerechtigkeit, aus Dienst, aus Leistung. Aber wenn wir dahinter dann zum Beispiel sehen, oh, da kommen Söhne und Töchter, kommen irgendwie zurück, komplett verranzt, haben eine krasse Geschichte. Gott segnet die plötzlich von einem Tag auf den nächsten, werden die geheilt, haben krasse Wunder, alles Mögliche. Und dann passiert etwas. Ja Gott, wie jetzt? Wie jetzt? Wie kannst du den jetzt dann segnen? Das ist doch die reinste Unverschämtheit. Guck mal, dann holen wir unseren Katalog raus. So, guck mal, Gott, hier, ne, vor 2 Wochen habe ich dir gedient damit. Und das habe ich ungefähr vor 3 Monaten, habe ich dir das und das gegeben. Guck mal, meinen 10. den spende ich schon seit 15 Jahren. Hier, meine ganze Liste führen wir dann auch. Mhm. Ganz ehrlich, das ist doch irgendwie auch voll für unsere heutige Zeit, dass nicht wenige Christen sich wie dieser stolze Sohn verhalten, oder?
Total, total. Und wir müssen unser Herz prüfen, ob wir uns darin befinden. Und das ist so wichtig, dass wir das nicht vergessen, das Herz zu prüfen, weil ich glaube wirklich, dass viele, viele das auch widerspiegeln könnten, wenn sie ihr Herz prüfen würden, dass das stimmt, dass ich mich vielleicht auch so zwischendurch mal verhalte. Und das ist so wichtig. Und ich finde das bei diesem Beispiel einfach so interessant. Dieser ältere Sohn, der ist im Haus Gottes geblieben, bei seinem Vater. Und wie du sagst, er hat aus Selbstgerechtigkeit gehandelt. Er war selbstgerecht, ja. Er hat alles aus sich getan. Er hat diese Gnade, die Gott für ihn hatte, sein Vater. Du kannst dir doch immer jederzeit das nehmen, was mir gehört, gehört ganz auch dir, kann man sagen. Du kannst dir das immer nehmen. Aber dann kommt ein anderer, wie du sagst, der vielleicht in der Welt gelebt hat oder der vielleicht mal sich taufen ließ, aber dann eine Zeit lang wirklich unterwegs war und schlimme Dinge getan hat, überhaupt nicht mit Jesus unterwegs war, dann kommt er zurück und erlebt so viel Heilung, so viel Segen. Und wir fragen uns, wo ist mein Segen? Denn ich war die ganze Zeit hier in deinem Haus. Ich habe dir gedient. Wo ist mein Segen? Und der Herr sagt, es ist immer, schon immer da gewesen. Du musst es dir nur nehmen. Und das zeigt, finde ich, ganz klar, dass dieser Sohn ein falsches Bild von seinem himmlischen Vater hatte.
Unbedingt. Das sehe ich auch.
Und das zeigt damit, dass wir ein falsches Bild, wenn wir so handeln, wenn wir selbstgerecht werden und in Selbstgerechtigkeit wandeln, dass wir nicht verstanden haben, wer der Vater ist. Haben wir nicht. Und das tut erstmal richtig weh, finde ich.
Und ich finde, das ist in dem Gleichnis so gut beschrieben, dass der Vater diesen Sohn konfrontierte mit der Wahrheit und sagte, dir gehört doch alles, du bist doch schon bei mir. Zu jeder Zeit gebe ich doch mein Alles für dich. Das ist ein ähnlicher Moment, wie wo Petrus Jesus verraten hat und Jesus dann mit ihm sitzt am Feuer. Und das Einzigste, was er sagt, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Das ist eine ähnliche Haltung, dass der Vater sagt, siehst du eigentlich, was ich für dich habe? Siehst du eigentlich, wie ich dich agape, wie ich dich liebe, wie du alles hast? Und das ist für mich etwas, wenn diese Form, wo Gott selber sagt zu uns, all das, was meins ist, ist deins, es gehört dir, braucht es eine Umkehr im Herzen, von Zorn einmal sich diesem Zorn zu stellen. Und ich glaube, dass Zorn und Stolz in der Kombination das Markenzeichen dieses Sohnes waren. Und das ist nicht so, dass der Vater das auch nicht schon Jahre vorher gesehen hat. Ich kann mir vorstellen, dass in dem Moment, wo dieser flipsige Sohn, der sagt, hey, gib mir mein Erbe, losgezogen ist, der zweite Sohn hat das garantiert mitgekriegt. Vielleicht hat er das sogar beobachtet und gesehen und in dem Moment schon angefangen zu zürnen. In dem Moment schon gesagt, boah, guck dir diesen Gockel an. Guck dir den mal an. Guck mal, was der macht. Hier, der meint hier. Ja, dieser Gockel, ja, guck dir den mal an. Der will hier sein Erbe haben, meint, der macht jetzt einen auf dicke Hose und zieht jetzt in die Welt, macht hier einen so, ey, yeah, ich kaufe mir was richtig Nices, so, weißt du? Und ich glaube, dass in diesen Momenten der Zorn schon bis hier oben hingewachsen ist. Der Zorn fing da schon an zu wachsen. So, und in dem Moment glaube ich, dass die Atmosphäre im Haus des Vaters durch diesen vergifteten, durch das vergiftete Annehmen von Neid, von Eifersucht, von Stolz und Bitterkeit und Zorn und Wut, und du kannst sie nennen, wie du willst, noch viel mehr, diesen zweiten Sohn so sehr geprägt haben, dass das, was er nachher sagte, wo der Sohn zurückkommt, der Verlorene, das war nur das i-Tüpfelchen obendrauf. Das war schon unten drunter am Gären.
Das ist auch ein Konkurrenzverhalten. Ja. Ich konkurriere mit meinem anderen Bruder. Ich sehe, was er hat. Oh, er hat diesen Segen bekommen. Ich jedoch bin so lange in deinem Haus. Wo bleibt mein Segen? Wenn ich mir die Bibelstelle angucke, wie du sagst, er wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Er wollte nicht in das Haus des Vaters zurückgehen. Er wollte nicht hineingehen. Er konnte aus der starken Wut, die er hatte, er konnte diese Gnade nicht akzeptieren, dass sein Bruder diese Gnade, dass, wie kann er die Gnade von meinem Vater bekommen, wo er doch so lange weg war? Und dann finde ich auch, spinnt er sich was zusammen, weil es steht nirgendwo geschrieben, dass er sich mit Huren ausgegeben hat. Er selbst versucht, sich irgendwas zusammenzuspinnen, so das Schlimmste vom Schlimmsten, was er, wie du sagst, schon vorher wahrscheinlich in seinem Herzen gedacht hat. Wo ist er denn unterwegs? Was macht er denn? Vielleicht hat er irgendwas gehört und weiß, ah, da ist mein Bruder, mein verlorener Bruder, so, ne, ich bin doch so viel besser.
Genau.
Ich bin doch bei meinem Vater und diene ihm. Und ich glaube, dass das teilweise seine Gedanken waren. Und dieser Satz, niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Das ist ja pure Selbstgerechtigkeit.
Das ist auch purer Stolz. Ganz ehrlich, Menschen machen Fehler. Ich glaube schon, dass man das ein oder andere Gesetz mal irgendwo übertreten haben wird oder dass man so etwas erlebt. Also ich finde, das ist schon Ego, ne? Zu sagen, guck mal, niemals. Also der reagiert halt in einer extremen Wut, ne? Komplett Ausnahmezustand, ne?
Niemand kann sagen, dass er ohne Sünde ist. Der belügt sich selbst, heißt es in der Bibel. Und das tut er definitiv. Und selbst wenn wir im Haus des Vaters waren und gedient haben und dann sehen, dass der andere doch so viel mehr bekommen hat, das ist, da dürfen wir nicht hinkommen, finde ich. Und wir dürfen echt an diesen Tisch uns hinsetzen und das ergreifen, das nehmen, was uns zusteht, schon längst. Auch dieses Kalb, was er für ihn geschlachtet hat, dieses Fest, was er für ihn vorbereitet hat, er hat ihm ja Kleidung gegeben, einen Mantel, Schuhe, einfach alles, einen Ring. Das steht ja für alles symbolisch, für bestimmte Dinge in unserem Leben. Das alles steht uns zu. Wir sind Könige und Priester, wir sind seine Kinder, die Höchsten. Und das steht dir und mir zu und auch diesem Mann.
Total. Ich finde das an dieser Geschichte so bemerkenswert, muss ich sagen. Einmal ist, finde ich, der Vater die zentrale Figur. Und dennoch, glaube ich, befinden wir uns im Leben immer wieder mal schwankend zwischen diesen zwei Brüdern. Manchmal laufen wir weg, wie vor dem Vaterhaus. Wir sind irgendwo unterwegs in der Weltgeschichte, verprassen irgendwas, hören ihnen nicht, sagen, Gott, gib mir mein Erbe, ich brauche das, mir steht das zu, sind irgendwo unterwegs. Dann schwanken wir, finde ich, aber auch manchmal in unseren Verhaltensweisen von unserem Denkmuster, gerade unter uns Christen, aber auch wie der zweite Sohn, so ein bisschen Pharisäer-like, so guck dir das mal an, wie der denn lebt und der ist doch bestimmt da und da gewesen. Also wir unterstellen, dieser zweite, der stolze Sohn, sag ich mal so, der unterstellt ja praktisch seinem Bruder diese Dinge. Nicht selten passiert das ja auch in Konkurrenz. Mhm. In Konkurrenz übertreibt man relativ schnell. Konkurrenz übertreibt immer, weil Konkurrenz sagt, ja, das muss ja, wir müssen ja vom Schlimmsten ausgehen, vom Heftigsten ausgehen und ist wie prahlerisch. Sie ist wie so, Konkurrenz bläht sich richtig auf und sagt, guck dir das Elend mal an, guck dir das Spektrum mal an, wie schlimm die Situation ist. Und in diesem Moment, wenn du das Ding noch größer machst, als es eigentlich ist, ist das ist wie ein Sog, das zieht Menschen mit hinein und mit runter. Und das ist niemals einfach nur eine Äußerung, sondern das hat auch immer eine geistliche Komponente. Weil wenn wir, so wie dieser zweite Sohn, in dem Momenten so etwas streut, so etwas ausspricht, hat das immer eine Wirkung. Wir sind nie, das sind nicht einfach nur Worte, sondern sie entspringen ja aus dem Herzen, sie entspringen ja. Sie haben ja eine Quelle.
Ich finde es an diesem Bild so spannend, wenn, wenn das Gesetz hinausgeht, dann kommt Gnade hinein, da kommt Gnade in das Haus. Und das hat der Vater einfach, diese Gnade hat er seinem Sohn erwiesen, egal was er getan hat. Wir können, bedeutet für uns, wir können jederzeit zu ihm kommen, auch wenn wir uns im Schweinedreck darin gewühlt einfach haben. Und ich finde es so schön, dass Gott das Gesetz nicht gegeben hat, damit der Mensch dadurch gerecht wird, so wie dieser ältere Sohn das versucht hat. Oder dass wir dadurch auch gesegnet werden. Das stimmt ja nicht, weil er denkt wirklich, wenn er das Gesetz hält, seine Gebote und alles befolgt, dann ist er gesegnet. Das ist einfach etwas, was nicht stimmt. Und wo ich glaube, dass wir uns darauf etwas einbilden, also auf unsere Leistung, auf das, all das, was wir tun, wie dieser Sohn. Das ist ein großes Problem, weil das Gesetz ist gleich Selbstgerechtigkeit. Wenn wir das befolgen und danach leben, dann sagen wir eigentlich aus, Gott, ich vertraue dir nicht.
Das stimmt.
Ich muss selbst für mich sorgen und ich muss selbst etwas leisten, damit ich gerecht werde. Und dieser Sohn war genauso, er hat etwas getan, damit er gerecht vor dem Vater wird. Wir wissen aber, dass Christus unsere Gerechtigkeit ist. Er ist unser Fürsprecher. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Ich finde, wenn wir jetzt dieses Beispiel nehmen von Lukas 15 und auf uns überspielen, dann können wir wirklich prüfen, wie handeln wir, aus welcher Motivation, ist es unsere eigene Leistung, möchten wir wirklich selbst gerecht vor Gott dastehen. Und wenn wir das tun, dann verwerfen wir die Gnade. Die Gnade und Selbstgerechtigkeit kann nicht zusammen funktionieren. Und hier ist es genau so, er ist so wütend, er ist ungnädig, weil seine Selbstgerechtigkeit, sie hindert ihn, seinen Bruder gnädig gegenüber zu sein.
Total.
Und sich selbst.
Ich finde, da hast du sehr viel Wahrheit gerade auch gesagt. Selbstgerechtigkeit, da ist ein Mangel an Vertrauen. Und ich glaube, das ist eins der größten Punkte, wenn wir jetzt in dieses Gleichnis gucken. Wer weiß, ob der ältere Sohn seinem Vater in dieser Entscheidung überhaupt vertraut hat, seinem Bruder dieses Erbe anzuvertrauen. Der Bruder sagt, komm, gib mir mein Erbe. Und der Vater sagt, ohne Murren, ohne Knurren, ja, ich gebe dir das. Das ist für, wenn Selbstgerechtigkeit aus der Perspektive der Selbstgerechtigkeit sagt, ich vertraue dir nicht. Du gehst fahrlässig damit um. Vater, wie kannst du den segnen? Wie kannst du nur? Das heißt, in dem Moment bricht Vertrauen. Und wenn Selbstgerechtigkeit wächst, wächst Stolz und wächst aber auch eine Form von Bitterkeit, die sagt, ich vertraue dir nicht. Ich glaube dir nicht, dass du es gut meinst. Und deswegen ist dieses Befolgen der Gesetze, niemals habe ich etwas gebrochen, bedeutet auch aus Furcht und aus Angst, hat er in dem Moment gesagt, ja, ich will alle Gesetze befolgen, dass mir ja bloß so etwas nicht passiert. Und das finde ich, also du kannst, also da geht, es geht gar nicht, wenn ich den Filter von Stolz und von Selbstgerechtigkeit aufhabe, das ist wie eine Brille, ich kann gar nicht klar sehen. Der Sohn konnte gar nicht klar sehen.
Genau.
Und wenn man das nicht abnimmt und wenn man dann nicht erkennt, und manchmal braucht man wie so ein Nathan, so wie bei David in der Story, dass man sagt, so, ich brauche jemand, der mich hinweist, der mir einen Hinweis gibt auf diesen Moment, was habe ich denn nur gesagt oder was, in welche Richtung bin ich überhaupt gegangen? Weil oft Selbstgerechtigkeit ein Prozess ist, das ist schon lange gewachsen. Das ist eine bittere Wurzel, die ist nicht seit gestern da bei dem Bruder. Die ist nicht seit gestern da, die ist schon länger da.
Nee.
Und das Misstrauen seinem Vater gegenüber ist auch schon lange da. Und die Gnade, die weiß ich nicht, wo die geblieben ist, über seit sehr langen Zeit, so, weißt du?
Genau, das erinnert mich einfach so an Adam und Eva, weil Adam und Eva waren das Ebenbild Gottes. Er hat sie nach seinem Ebenbild geschaffen und trotzdem gab es in ihnen eine eigene Kraft. Sie wollten selbst Gott sein und diese Selbstgerechtigkeit hat sie dahin getrieben, diese Sünde zu begehen. Und ich finde es so interessant, aber sie waren doch das Ebenbild Gottes von Anfang an. Was willst du denn noch verbessern, wenn du das Ebenbild Gottes schon bist? Und so ist es auch bei diesen Söhnen. Ich bin doch schon Sohn. Ja. Ich kann doch nicht viel mehr dazu tun. Was soll ich denn für einen Dienst tun? Was soll ich noch werden? Höher als ein Sohn kann ich doch von meinem Vater nicht sein.
Das stimmt.
Verstehst du? Und wenn wir das Ebenbild Gottes sind, wir können nicht mehr hinzufügen. Das müssen wir verstehen. Und in diesem Gedanken, ist diese Selbstgerechtigkeit, dass wir aus eigenen Werken gerecht werden wollen, dass wir immer tun und tun und tun. Vielleicht sieht mich jetzt mein Vater. Das ist so ein falsches Bild und das ist eine Lüge des Satans, der wir wirklich angefangen haben zu glauben.
Ja, total. Ich liebe den Gedanken, muss ich tatsächlich sagen, wenn man so die Verknüpfungen sieht aus der Geschichte, wenn Selbstgerechtigkeit und Stolz Menschen zerstört, zerstört es alle. Zerstört es meine eigene Beziehung zu Gott, zu meinem Vater. Es verblendet meine Sicht, wer ich wirklich bin, meine Identität. Und ich habe mir in letzter Zeit öfter mal darüber Gedanken gemacht, über Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit und unsere eigene Selbstgerechtigkeit. Und wo Jesus oft sagt, ich bin dein Recht, ich spreche dir Recht. Ich bin der Wahre, der dir dein Recht gibt und der dir dein Recht zuteilt. Ich glaube, was auch in dieser Verknüpfung mit dem Gleichnis von dem Sohn zu erkennen ist, es geht uns vielleicht nicht schnell genug, es geht uns vielleicht nicht in unserem Zeitpunkt genug, sodass wir das Ruder selbst in die Hand nehmen und nicht warten, bis Jesus die Situation für uns regelt und sein Recht walten lässt, wenn wir einfach mal gucken in unser eigenes Leben, wenn dann Situationen ungerecht sind oder Dinge passieren und du sagst so, ich muss das jetzt aber mal schnell regeln, ich muss das jetzt aber schnell mal ändern. Also dieser schnelle Antreiber in uns sagt uns, ich laufe an diesen Punkten voraus und nehme gar nicht das Recht von Jesus, die Gerechtigkeit, die er mir zuspricht, die durch das Kreuz mir gegeben ist, den nehme ich gar nicht in Anspruch, sondern ich renne einfach. Das ist mein Recht. Ich bin sauer, ich bin wütend, ich mache die Tür zu. Ich achte gar nicht auf jemand anderen. Und in solchen Momenten, glaube ich, passiert dieser Wandel hin zu sagen, ja, da ist ja niemand, der für mich einsteht. Also mache ich es selbst. Ich, meiner und mir. Mhm. Wir müssen ans Ziel kommen. So. Und ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht dazu. Und dazu gibt es halt im Englischen auch so eine Äußerung, die sagt, choose between right and kind. Choose to be kind. Also was wählst du, wenn du Recht haben kannst? Oder ich würde es jetzt übersetzen mit Barmherzigkeit, mit Langmut, mit Geduld. Was wählst du in Gesprächen? Was wählst du in deiner Gottesbeziehung? Willst du ihm jetzt sagen, Gott, aber ich habe doch Recht, so wie dieser Sohn. Ich habe doch Recht, guck mal, was der getan hat. Es ist doch, habe ich nicht Recht? So, diese Äußerung, habe ich denn nicht Recht? Und das sind, glaube ich, diese Punkte, wo wir wie eine Umkehr erleben dürfen, selbst wenn wir Recht haben. Selbst wenn der Vater Recht hatte, ja, dieser Sohn geht weg, der verprasst sein Geld, ich hoffe, dass er wiederkommt. Natürlich hat der Vater Recht gehabt, an diesem Punkt zu sagen, hat er das Geld vertrudelt. Und er gibt ihm aber trotzdem nicht das Gefühl, du bist abgelehnt, weg mit dir und raus mit dir, du darfst nicht kommen. Sondern in diesem Moment lässt er Gnade für Recht walten, Gnade und Barmherzigkeit und Langmut und sagt, komm zu mir. Und ich glaube, das sagt der Vater auch in diesem Gleichnis zu diesem Sohn. Er will ihn wie wachrütteln und sagen, hey, siehst du nicht, dass dir alles gehört, was ich habe? Ich glaube, wir brauchen dieses Rütteln. Wir brauchen dieses Rütteln von diesem wundervollen, barmherzigen Vater immer wieder, wo er sagt, gib mir dein Recht, dein selbstgebasteltes Recht, was dich nur noch in deine Isolation und in dein Stolz führt und weg von mir führt. Gib mir das verhärtete Herz und lass mich dir zeigen, dass in meiner Gnade alles ist, was du brauchst. Und du hast in meinem Haus, du bist immer hier, deine Identität steht, du bist mein Sohn. Oder wie in unserem Fall, du bist meine Tochter, dir steht alles zu. Komm zu mir. So, weißt du?
Total. Das ist so schön. Du hast es echt schön gesagt. Und ich finde, Jesus hat für uns das Recht erkauft. So wie er hat uns Recht gesprochen. Er ist unser Fürsprecher. Und also wie kann ein heiliger Gott uns als sündige Menschen gerecht sprechen? Ich finde, also er ist so heilig, er ist so vollkommen. Es geht gar nicht anders. Er müsste sich ja selbst verraten, wenn er wenn er nicht einen zweiten Plan hätte. Ich habe die ganzen das Alte Testament gelesen und frage mich jedes Mal immer wieder, boah, so krass, wie Gott handelt, was er alles tut, wie er Menschen straft. Und ich habe mich so die ganze Zeit gefragt, wie kann das der gleiche, derselbe Gott sein? Heute und gestern, das passt irgendwie so nicht. Aber das müssen wir studieren, wir müssen erkennen. Und Stück für Stück, finde ich, erkennen wir im Alten Testament, wie Gottes Wesen ist. Er ist ein eifersüchtiger Gott, er ist auch ein zorniger Gott. Aber warum? Weil er uns so sehr liebt. Er will, dass wir leben und nicht sterben. Er weiß, dass unsere Schuld, unsere Selbstgerechtigkeit, unsere Sünde uns in den Tod führt. Und deswegen, ich finde, an Christus hat er sich komplett offenbart, so steht das da. Wir haben die komplette Offenbarung erhalten durch Christus. Er wurde Mensch selbst und hat sich uns offenbart und hat das vorgelebt. Und diese Beispiele zeigen uns einfach, dass er uns bei uns anklopft und sagt, wenn du gerade mit Selbstgerechtigkeit kämpfst, ich klopfe an, denn ich möchte, dass du in mein Haus hineinkommst und meine Gnade erfährst. Und so, boah, Jesus hat diesen Preis für dich und mich bezahlt. Er ist unsere Erlösung und er hat uns gerecht gesprochen. Darin gibt's nichts mehr zu rütteln. Wir können nichts mehr tun. Und deswegen ist es so verwirrend und auch so schädigend für uns selbst, wenn wir anfangen, selbstgerecht zu leben und Gott zu gefallen, um zu sagen, hey, hier bin ich, guck mich an, sieh mich. Und ja, wir müssen verstehen, wie der Vater ist, mehr mit ihm Beziehung leben, um zu verstehen, dass wir das nicht mehr brauchen. Und ich finde, dass wir aus der Gnade herausfallen, wenn wir anfangen, selbstgerecht zu werden.
Das stimmt.
Und diesen Segen werden wir auch nicht erleben, wie dieser Sohn. Er hat ihn nicht gesehen, weil er in dieser Selbstgerechtigkeit gelebt hat. Aber wenn wir nicht da hinausfallen, in der Gnade leben, verstehen, wer der Vater ist, wie er zu uns ist und was Christus für uns getan hat, dann ist die Selbstgerechtigkeit ist darin gestorben.
Ja, total gut. Also ich finde das unglaublich gut, dass du das sagst. Du hast ja auch dieses Buch gelesen, ne? Dazu diese, die Umarmung des Vaters. Mhm. Was würdest du sagen, sind so die Hauptmerkmale von dem Autor, dieses Gleichnis zu beleuchten?
Also bei diesem Buch, das Buch heißt Die Umarmung des Vaters und ich habe dieses Buch aufgesaugt und Gott hat wirklich mein Herz geläutert, so kann ich das sagen. Ich habe wirklich gesehen, wo ich auch dieser ältere Sohn bin in manchen Bereichen und wo ich wirklich Selbstgerechtigkeit ausgeübt habe und einfach diesen Stolz zu brechen, zu sagen, ja, es stimmt. Aber ich weiß, du bist gnädig und wenn ich dir das abgebe, kann ich jederzeit zu dir kommen. Und du bist gnädig und du bist barmherzig mir gegenüber. Er selbst, der Autor, der schreibt so viel über sein Leben und wie sein Leben gelaufen ist. Und ich fand es einfach so spannend. Er hat ein nicht christliches Leben geführt, war ziemlich tief im Schweinedreck unterwegs. Hat dann Jesus kennengelernt und wurde auf vielfache Weise geheilt von Pornografie, von Drogen, von Alkohol. Und dann hat er so gedacht, buh, cool, jetzt bin ich komplett geheilt, so, ne, jetzt geht's mir gut. Und dann fing er an, halt für den Herrn zu arbeiten. Er wurde Pastor. Und er meinte, das fand ich so interessant, in dieser Selbstgerechtigkeit, in der er verweilt ist, wurden seine Predigten immer gnadenloser. Krass. Sie wurden immer weniger gnädig. Es ging immer viel um den Teufel und wie wir als Sünder sind und dass wir umkehren müssen und viel aus eigener Kraft heraus. Und die Gnade, die war zum Teil gar nicht in seiner Zunge, sagt er. Also Christus war ganz weit weg. Und er hat so ein falsches, verdrehtes Evangelium gepredigt, so vielen Menschen. Und Gott hat ihn das offenbart und gezeigt. Er hat wirklich sein Herz gebrochen. Und ich fand es einfach so besonders, diese ganze Geschichte, er wirklich den ganzen Prozess, den beschreibt er, wie er diesen Prozess gegangen ist von einem Pastor, von einem Vater, der so ungnädig, so unbarmherzig ist mit seinen eigenen Kindern. Seine Kinder haben ihn gemieden, sie haben ihn nicht in die Augen blicken können, weil sie es nicht mehr ertragen konnten, diese Verurteilung. Und das ist ja diese Selbstgerechtigkeit. Yeah. Wenn Selbstgerechtigkeit in unserem Leben die Führung übernimmt, dann fangen wir an, unser Leben zu verurteilen und das der anderen. Da gibt's keine Gnade. Das ist wirklich so. Wenn Selbstgerechtigkeit ins Haus zieht, hat Gnade keinen Platz. Und genauso auch andersrum. Und darum geht's in diesem Buch. Und ich möchte gerne gleich eine Stelle vorlesen. Da geht's halt um diesen zweiten Sohn, den älteren Sohn. Und er spricht von diesem Sohn und erzählt, was alles so passieren kann und was es für Konsequenzen auch haben kann für Menschen, die zum Glauben kommen und wirklich wie gebremst werden, den Glauben auszuleben, weil diese Selbstgerechtigkeit sie von Gott also wirklich fernhält und auch es verhindert, dass sie wirklich dieser Gnade begegnen. Ne? Und das spricht sehr in unser Leben hinein, zu prüfen, wie wir als Christen unseren Geschwistern gegenüber sind, unserem eigenen Leben, aber auch denjenigen, die vielleicht aus der Welt hineinkommen zu Christus. Und ich würde hier einmal Cut machen. Und dann würde ich gerne diese Stelle vorlesen, denn es ist wirklich sehr spannend, sehr interessant, was er schreibt.
Voll gut.
Okay. Bis gleich.
Bis gleich.